Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Kein König, kein Kaiser konnte von den Hunderttausenden Stürmischer begrüßt werden als...
Als ich? Ach Mensch, wie nett. Danke, ich bin Patricia. Toller Empfang. Wie? Der meint überhaupt nicht mich. Wen denn dann?
Als die siegreiche Mannschaft der deutschen Fußballmeisterschaft.
Die siegreichen Fußballmeister. Na gut, 1957 war das. Und das Besondere war, dass eine Mannschaft 2 Jahre hintereinander mit den gleichen Spielern spielte und 2 Jahre hintereinander deutscher Meister wurde. Mehr dazu erfahrt ihr heute im Kakadu und dabei auch, wie anders Fußball damals noch lief. Klingt ja auch schon ganz anders.
Reißler und Posipal tauschen die Wimpel. Das mit Spannung erwartete Endspiel beginnt.
Nein. Erstmal beginnt der Kakadu. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und hoffentlich hattet ihr auch ein schönes Wochenende. Wir sind heute im Kakadu absolut spiel- und sportmäßig unterwegs. Fußball, habe ich gerade schon gesagt. Und dann geht's ums Fahrradfahren. Man kann einfach nur Fahrrad fahren oder man macht so irre Tricks mit dem Fahrrad.
Zum Beispiel eine 180-Grad-Drehung in der Luft. Das heißt, man springt ab, dreht sich um 180 Grad und fährt dann in die andere Richtung wieder zurück. Und dann gibt es eben die Saltos, Vorwärts- und Rückwärtssalto. Beide sehr schwer, auch echt schwer zu lernen und sehr gefährlich.
Klar, ein Salto mit dem Fahrrad, das klingt wagemutig, sieht aber, wenn man es richtig kann, super aus. BMX heißt der Sport und das lassen wir uns heute auch mal genauer erklären, was das denn ist und wie man das lernt. Und gleich lassen wir uns erstmal erzählen, wie die heutige Kür des Kinderspiel des Jahres verlaufen ist und wer gewonnen hat. Nach Musik über das, was heute bei diesem Wetter wahrscheinlich die allermeisten von uns am allerliebsten hätten, mindestens eine Kugel Eis.
Eine Kugel Eis, eine Kugel was? Schokoladenstreusel.
Ja, 6 Kugeln Eis, da seid ihr wahrscheinlich dabei, oder? Musik von Die Gang mit Und Eis passt gut, denn heute war in Hamburg die Preisverleihung für das Kinderspiel des Jahres. Und da spielte Eis auch eine Rolle. Die Jury hat verkündet, welches Spiel in diesem Jahr gewonnen hat. Und es heißt Eiscool, also eiskalt. Und wir sprechen jetzt eiskalt mit einem, der es mitentschieden hat. Christoph Schlewinski, der 2. Vorsitzende der Jury vom Kinderspiel des Jahres. Einen schönen guten Tag.
Hallo, hallo, hallo.
Gewonnen hat das Brettspiel Eiscool. Die Spielfiguren sind Pinguine. Worum geht's denn bei dem Spiel?
Bei dem Spiel geht es darum, dass die Spieler, also kleine Pinguine sind und nicht zur Schule wollen. Sie wollen die Schule schwänzen und lieber durch ihre eiskalte Schule schlittern und wollen versuchen, ihre Fische zu fangen, aus Spaß und auch vielleicht, weil sie Hunger haben. Und einer der Spieler ist allerdings immer der Hausmeister, der versuchen muss, die anderen Spieler zu fangen. Und das Besondere ist, dass es ein Schnippspiel ist, in das auch in einer wirklichen Schule spielt. Also man hat keinen einfachen Spielplan, wie man das vielleicht so kennt, sondern man hat 5 Boxen, die aneinander gelegt werden und hat dadurch richtige Wände, richtige Türen, durch die man die Pinguine durchschnippen kann.
Und was sagen Sie, ist das so ein Spiel mit Potenzial, ein Kultspiel zu werden oder was hat die Jury so daran überzeugt?
Also überzeugt hat uns daran, dass die Spielgeschichte mit dem ganzen Design und dem ganzen Aufbau, das geht alles Hand in Hand. Die Schule ist ein wirklich dreidimensionales Konstrukt auf dem Tisch. Das sieht einfach toll aus. Die Klassenräume sind super illustriert. Überall gibt es kleine Kleinigkeiten. Und das holt die Kinder auch sofort ab. Jeder hat Lust, diese Pinguine zu schnippen. Man kann mit denen super coole Moves machen. Die können über die Wände springen. Die können im Kreis gehen. Man kann richtig, wenn man das übt, kann man die unglaubliche Bahnen lenken. Und das können auch schon sehr kleine Kinder, das können aber auch Großkinder und Erwachsene haben auch noch Spaß.
Und jetzt wird es interessant. In der Jury sitzen 8 Leute, 4 Männer, einer davon sind Sie und 4 Frauen, aber kein einziges Kind. Wie kann das denn eigentlich sein, wenn es doch das Kinderspiel des Jahres ist?
Ja, das stimmt. Um in der Jury zu sein, muss man Spielekritiker sein. Also man muss regelmäßig über Spiele schreiben und Spiele bewerten. Aber Kinder haben bei uns trotzdem sehr viel zu sagen, denn bei der Kinderspieljury geht jeder von uns mindestens 2-3 Mal die Woche in Kindergärten, in Grundschulen und probiert die Spiele über ein Jahr lang mit Kindern aus. Und was die Kinder von den Spielen halten, fließt bei uns sehr stark mit rein. Also wenn wir jetzt, wenn das jetzt keinem Kind Spaß gemacht hätte, hätte iSchool den Preis auch nicht bekommen.
Also es gab 150, die sozusagen im großen Topf derer waren, die den Preis Kinderspiel des Jahres hätten bekommen können. Wie wählt ihr denn dann aus oder wie doll redet ihr euch die Köpfe heiß? Wie spannend ist das, bis die Jury sich da entscheidet, welches das wirklich tollste Spiel des Jahres ist?
Das ist schon sehr, sehr spannend, weil man sich vorstellen kann, wie oft man und wie viel man spielen muss dafür. Und jeder hat natürlich von uns Spiele, die er super, super toll findet und die vielleicht dann bei anderen nicht so gut ankamen. Und jeder von uns hat auch so ein bisschen Tränchen im Auge am Ende, weil dann Spiele, die man selber vielleicht favorisieren würde, vielleicht es gar nicht auf die Liste schaffen.
Du, Herr Schlewinski, ich muss noch mal fragen, ihr spielt da die ganze Zeit, während ihr als Jury tätig seid?
Ja, ganz viel.
Das ist ja ein Traumberuf, oder?
Ja, Beruf ist es nicht. Wir sind ja alle, wir werden gar nicht bezahlt dafür. Also das machen wir alles, weil wir es mögen und weil wir das toll finden.
Und was bedeutet so ein Preis wie Kinderspiel des Jahres dann für so ein Spiel?
Oh, das ist, ich sag mal, so ein normales Kinderspiel, das wird vielleicht 8.000 Mal verkauft oder vielleicht 10.000 Mal verkauft. Wenn das nominiert wird, dann kann das schon sein, dass das bis zu 25.000 oder 40.000 Mal verkauft wird. Und wenn das den Preis gewinnt, dann kann das sein, dass das auch schon mal 100.000 Mal verkauft wird oder 200.000.
Okay, es wird also mega bekannt durch diesen Preis. Ich habe neulich mal wieder Monopoly gespielt. Mensch, Ärgere spielen wir auch immer. Uno spielen wir immer noch. Das sind ja alles quasi alte Spiele in Anführungszeichen. Wofür brauchen wir denn eigentlich immer noch jedes Jahr so viele neue Spiele? Ich glaube, 1.500 werden pro Jahr neu erfunden.
Ja, das stimmt. Es wird immer mehr vor allen Dingen, das stimmt schon. Aber man braucht, also theoretisch bräuchte man es natürlich nicht, aber die Zeiten ändern sich natürlich. Und es gibt vielleicht mal neue Materialien, mit denen man neue Sachen ausprobieren kann. Jemand hat eine ganz neue Idee, wie man so ein Memory-Spiel nochmal da auflegen kann. Und ich finde es einfach gut, dass Leute, die jetzt wenig spielen oder Kinder, die jetzt gerade, ich sag mal, zur Welt kommen und in 4, 5 Jahren das erste Mal spielen, dass die vielleicht auch mit einem Spiel auf dem Tisch konfrontiert werden, was eine tolle Grafik hat, die es vor 5 Jahren noch nicht gab.
Heute wurde in Hamburg das Kinderspiel des Jahres 2017 gekürt. Gewonnen hat das Spiel iSchool und wir haben darüber gesprochen mit einem Jurymitglied, mit Christoph Schlewinski. Vielen herzlichen Dank. Viele Grüße nach Hamburg.
Sehr gerne.
Und alle
Grüße zu euch rüber.
Dankeschön. Und alle Infos dazu findet ihr auch nochmal bei uns auf der Homepage www.kakadu.de. Das Spiel des Jahres wird dann auch noch gekürt, allerdings erst im Juli in Berlin. Darüber werden wir dann sicherlich auch noch berichten, denn spielen finden wir beim Kakadu gut. Und Spielverderber, die finden wir doof.
Der Spielverderber ist so komisch drauf.
Das Gegenteil von Mitspieler, der Spielverderber fand. Deine Freunde, weiter geht's beim Kakadu mit Fahrradfahren. Ich schätze mal, das könnt ihr alle. Und gelernt habt ihr das vermutlich auf einem Laufrad als kleine Kinder. Und jetzt kommt das, was wirklich lustig ist. Als das Fahrrad erfunden wurde, vor 200 Jahren war das, das Urfahrrad war da nämlich eigentlich auch ein Laufrad. Also die Erwachsenen hatten da auch keine Pedalen, sondern mussten immer hübsch mit den Füßen laufen beim Laufradfahren. Alles andere wäre den Menschen damals nämlich total unheimlich gewesen. Und insofern würde dem Erfinder des Fahrrads, Karl Freiherr von Dreis, ganz sicherlich würden dem die Ohren schlackern, wenn er das sehen würde, was Jungs und Mädchen heute noch so alles mit dem Fahrrad machen. Springen, Salti, Drehungen, Handstand auf dem Lenker, mit einem Wort BMX. Das steht für Bicycle Motocross, ist ein Extremradsport und wir waren auf einer Skate- und BMX-Bahn in Wuppertal und haben uns das Ganze mal von BMX-Fahrern erklären lassen.
Hallo, ich bin der Leo und ich fahre jetzt seit 1,5 bis 2 Jahren BMX. Und das macht mir einfach super Spaß, weil ich Zweiräder generell sehr gern mag. Und dann gerade mit Schanzen und viel in der Luft sein und schnellen Richtungswechseln.
Hallo, mein Name ist Mike. Ich fahre seit 1 Jahr BMX. Also BMX-Fahren ist was Besonderes, weil es macht halt total viel Spaß. Und immer wenn man was Neues lernt nach Hause kommt, denkt man, ja, heute was geschafft.
Das Faszinierende ist, dass man sich von klein auf hochsteigern kann. Also einfache Tricks, die man auch schnell lernen kann und mit geringem Verletzungsrisiko. Und dann wieder welche, die man unbedingt mal lernen will, die auch schwerer sind. Da muss man sich dann eben auch ganz sicher sein. Und das ist einfach der Reiz, dass man immer besser wird und immer weitermacht. Weil je besser man wird, desto schöner wird es, desto mehr Spaß macht es. Da gibt es so einige Grundlagentricks, zum Beispiel eine 180-Grad-Drehung in der Luft. Das heißt, man springt ab, dreht sich um 180 Grad und fährt dann in die andere Richtung wieder zurück. Und dann gibt es eben die Saltos, Vorwärts- und Rückwärtssalto. Beide sehr schwer, auch echt schwer zu lernen und sehr gefährlich. Und dann gibt es eben noch, wenn man am Boden fährt, dass man dann auf dem Hinterrad fahren kann oder auf dem Vorderrad. Das sind so die Grundlagen, die man können sollte, wenn man immer weitermachen will. Ich kann das nicht alles. Deswegen bin ich hier, weil hier gibt es eine schöne Schnitzelgrube mit Schaumstoff, wo man schön trainieren kann. Und das ist mit geringem Verletzungsrisiko. Und dann kann man sich ja steigern und all diese Tricks lernen. Also eine große Herausforderung ist, die ich unbedingt schaffen will, ist, dass ich abspringen kann und den Lenker einmal drehen kann und ihn dann wieder anfassen, was sehr schwer ist, weil der Lenker ja eigentlich das Stück am Rad ist, den man so festhält, damit man schön stabil in der Luft bleibt. Und gerade wenn man den loslässt, muss das sehr kontrolliert sein und den dann auch noch zu drehen, ist wirklich echt schwer. Und wenn manche das können, dann ist das auch echt cool, da schaue ich gerne zu.
Beim BMX-Fahren muss man natürlich auch eine gewisse Kleidung achten. Und zwar die Jogginghosen, die sind immer relativ weit und es kann schon mal sein, dass die dann im Kettenblatt festhängen. Ja, Schuhe sollten flache Schuhe sein mit am besten einer breiten Sohle. Weil wenn man jetzt zum Beispiel keine Bremse fährt, dann bremst man mit dem Fuß auf dem Boden, dann gehen die Schuhe halt nach 2 Wochen direkt kaputt. Die Schienenbeinschoner sind wichtig, weil man oft von den Pedalen abrutscht. Und der Helm ist auch halt ziemlich wichtig, falls man hinfällt und mit dem Kopf auf den Boden aufschlägt.
Das Besondere ist, dass man recht kleine Räder hat, also ein bisschen größer als ein großer Kuchen. Dann hat man einen recht breiten Lenker, der wiederum auf einem kleinen Rahmen aufgebaut ist. Der Rahmen, da der sehr klein ist, hat man eben auch keine Gänge. Das heißt, man fährt komplett ohne Gangschaltung. Und dann hat es ganz normale Bremsen, meistens auch nur eine Hinterradbremse. Und ansonsten unterscheidet es sich eigentlich nicht von anderen Rädern.
Natürlich wird es auch immer mein Hobby bleiben, aber am tollsten wäre halt, wenn ich Profi-BMXer werde.
Also ich denke, dass man als Profi-BMX-Fahrer jetzt auch nicht so ganz viel und gut verdienen kann. Und das ist halt mit sehr hohem Verletzungsrisiko verbunden. Deswegen will ich das nur als Hobby weitermachen. Aber das auch, wenn ich älter werde und was anderes vielleicht arbeite, dass ich immer weiter BMX fahre, weil das mir echt total Spaß macht.
Über das BMX-Fahren. Fast Akrobatik, was sie da tun. Ein Beitrag von Kakadu-Reporter Murat Koyuncu. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt, das mal auszuprobieren, dann bitte nicht einfach so alleine mit eurem Fahrrad mal so ein Salto oder so. Nee, das wird nichts außer Aua. Aber es gibt bestimmt auch in eurer Nähe BMX-Kurse. Fahrradfahren, auch so eine Sache, die unsere Sendungstiere wirklich gerne mögen. Aber manchmal haben sie Probleme.
Hallo?
Also das mit unserer Fahrradtour, das wird dann wohl nett.
Ach, wieso, Kakadu? Nur weil du einen Platten hast? Du musst ja nur das Rad wechseln.
Gute Idee, Tiger.
Hey, komm zurück. Wo willst du mit meinem Fahrrad hin?
Du hast doch gesagt, ich soll das Rad wechseln.
Ihr hört den Kakadu und wir bleiben sportlich, wechseln aber vom Fahrrad, das hat ja einen Platten, zum Fußball. Und ich wette, der eine oder die andere von euch kennt sich da auch aus, ist vielleicht sogar selber Fußballspieler oder Fußballfan. Und dann wisst ihr, als Fan, da steht man zu einem Verein wie nur was. Auch wenn der Verein verliert, dann bleibt man Fan. Aber wenn der Verein gewinnt, dann dreht man durch. Aber wir gucken heute mal 60 Jahre zurück. Hier schon mal ein kleiner Eindruck, wie anders Fußball da noch klang.
In der 78. Minute fällt endgültig die Entscheidung. Peters spielt Niepiklo an. Dessen Schuss ist das 4:1.
Lustig, oder? Mit Musik und so staatstragend. So, und vor 60 Jahren, da drehten die Fans völlig durch. Denn da gab es das einzige Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass eine Mannschaft mit genau denselben Spielern 2 Jahre hintereinander, klingt jetzt kompliziert, ne? Eine Mannschaft spielt 2 Jahre hintereinander mit denselben Spielern und wird beide Male deutscher Meister. Welches Team das war, verrät euch Kakadu-Reporter Gerd Michalek.
Nein, in München war es nicht, wie viele vielleicht denken. Der FC Bayern hat zwar die meisten deutschen Meistertitel gesammelt, es sind 27, aber nur Borussia Dortmund schaffte jemals das Kunststück, mit genau derselben Aufstellung 2 Jahre hintereinander deutscher Meister zu werden. Das ist genau 60 Jahre her. Damals organisierte Willi Burgsmüller die Abwehr der Borussia und luchste dem Gegner die Bälle ab.
Ich war im Kopfball stark und im Technik war ich auch stark, also im Zweikampf. Also nicht, wie ich heute sehe, dieses unfaire Spiel, dieses fest in den Knochen treten oder mit den Ellbogen auch. Das hat es bei uns nicht gegeben.
Heute spielt Burgsmüller natürlich nicht mehr. Er ist schon lange Großvater und 85 Jahre alt. Zu seiner Zeit lief im Fußball vieles anders als heute.
Reißler und Posipal tauschen die Wimpel. Das mit Spannung erwartete Endspiel beginnt.
Wer beim Anpfiff auf den Rasen kam, musste bis zum Ende durchspielen. Auswechseln gab es nicht. Verletzte sich jemand, musste die Mannschaft mit einem Spieler weniger weitermachen. Das war natürlich ein wichtiger Grund für den Borussentrainer, sofort die besten Spieler auf den Platz zu bringen. So war es auch am 23. Juni 1957, erinnert sich Willi Burgsmüller.
Und es kam das Endspiel, da hat der Trainer Schneider gesagt, also ich möchte gerne mit der gleichen Mannschaft spielen. War natürlich für den Acke Schmidt, weil das natürlich sehr schlimm war. Er hat auch die 3, 4, 5 Spiele gemacht und den Endspiel durfte er nicht machen. Muss er zuschauen.
Noch ein Unterschied zu heute? Damals wurde man deutscher Meister nicht, wenn man wie heute nach 34 Spielen ganz oben in der Bundesliga-Tabelle steht, sondern durch mehrere Finalspiele der besten Mannschaften aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Dortmund war zunächst Westfalenmeister geworden und traf danach im entscheidenden Finale auf den Hamburger Sportverein. Schon nach 16 Minuten lag Hamburg 0:1 hinten.
Die Hamburger, die liefen praktisch schon hinterm Balle. Es war gemeint von uns, wir haben sie praktisch näher lächerlich gemacht. Wir haben den Ball in unseren Reihen laufen, lassen sie ihn hinter uns laufen und kriegen keinen Ball. Das war eigentlich nicht schön, aber es hat Spaß gemacht.
Die Dortmunder zeigen mehr und mehr ein wahrhaft meisterliches Spiel. In der 78. Minute fällt endgültig die Entscheidung. Peters spielt Niepiklo an, dessen Schuss ist das 4:1.
Burgsmüller lächelt noch heute wegen Dortmunds spielerischer Überlegenheit. Die kam auch von den superstarken Stürmern. Denn beim 4:1 gegen den HSV schossen die 2 Stürmer Alfred Kielbasser und Alfred Niepiklo alle 4 Tore. Zusammen mit dem 3. Stürmer Alfred Preißler wurde der Borussia-Sturm die 3 Alfredos genannt. Der schnellste von ihnen, Alfred Kielbasser, war ähnlich flink wie heute Pierre Aubameyang. Er lief 100 Meter in 11 Sekunden.
Die Borussia-Elf eroberte in Hannover zum 2. Mal hintereinander den Siegesschild der deutschen Fußballmeisterschaft.
Nach ihrem Sieg stiegen die Dortmunder nicht ins Flugzeug, sondern erlebten auf der Bahnfahrt Richtung Dortmund einen tollen Empfang.
Unterwegs ging es ja schon. Jede Haltestelle waren, die Menschen waren da, haben schon gejubelt. Wir mussten aus dem Zug wieder raus und alle winken, alles. Es war schon was, toll war das auch.
Kein König, kein Kaiser konnte von den Hunderttausenden stürmischer begrüßt werden als die siegreiche Mannschaft der deutschen Fußballmeisterschaft.
Obwohl die Borussia das beste Team Deutschlands war, konnte kein Spieler vom Sport reich werden. Sie verdienten höchstens 120 Mark, also umgerechnet rund 65 Euro im Monat. Deswegen war allen Spielern klar, dass sie noch anderweitig Geld verdienen mussten.
Wir waren ja alle berufstätig. Ich war bei den Stadtwerken, der kaufmännische Angestellte. Ich kriegte 2 Stunden, konnte ich früher Feier machen. Dann ging es zum Training. Wir haben dienstags und donnerstags trainiert. Und samstags haben wir immer noch gehabt, uns der Trainer Schneider, der hat uns den Samstags immer noch auf dem Platz bestellt. Und da haben wir uns so ganz locker, so eine halbe Stunde Gymnastik gemacht, mal einen Ball kurz laufen lassen.
Alles in allem 3 Trainingseinheiten pro Woche, nicht mehr. Anders als heute spielten damals in deutschen Vereinen überhaupt keine ausländischen Spieler. Fast alle kamen bei Borussia aus dem Ruhrgebiet. Sie waren super stolz auf ihre sportlichen Erfolge, auch ohne prächtige Villa und Luxusauto. Willi Burgsmüller kam auch so zum Training.
Es war sicher sehr anstrengend und vor allem war noch immer ohne Auto. Da hatte ich auch noch kein Auto, musste ich nur mit der Straßenbahn alles fahren. Das war gar nicht so einfach.
Burgsmüller spielte insgesamt 13 Jahre lang für Borussia Dortmund und wurde dabei 3-mal deutscher Meister, zuletzt 1963. Mit 32 Jahren hörte er dann wegen einer Knieverletzung auf. Sportlich ist er trotzdem geblieben. Übrigens ist er heute der einzige noch lebende Spieler aus der Meistermannschaft von 1956 und 57. Und Willi Buxmüller hat seiner inzwischen erwachsenen Enkelin Hanna sehr viel beigebracht.
Man hat immer gute Laune gehabt, wenn man mit Opa zusammen war. Also man hatte immer Spaß und Fahrradfahren hat er mir zum Teil auch beigebracht, Schwimmen, alles, Wettrennen. Also mit Opa habe ich halt eigentlich alle so diese Rollenspiele gemacht. Er musste leiden. Er hat auch mit mir ein Sonnenstudio geführt.
Sehr lustig. Der Opa, berühmter Dortmunder Fußballspieler, aber mit seiner Enkelin muss der spielen, dass sie ein Sonnenstudio besitzen. Was für eine lustige Idee überhaupt. Sonnenstudio-Besitzerin, da muss man erstmal drauf kommen. Dabei soll man da ja eigentlich nicht mal reingehen, weil es schlecht für die Haut ist. Apropos, mache ich doch gleich mal die Sonnencreme, Mami. Wir sind jetzt fertig mit dem Kakadu. Wenn ihr jetzt rausgeht zum Spielen, was natürlich total zu empfehlen ist, dann vergesst nicht, euch einzucremen. Ist sonnig heute, fast überall und ihr sollt ja morgen auch wieder fröhlich und ohne Sonnenbrand auf den Ohren zuhören können. Ich bin Patricia. Morgen ab 15 Uhr gibt es hier den Medientag mit neuen Buchtipps mit Daniel Düsentrieb, der 65 wird und kein bisschen alt aussieht. Und wir erklären euch, wieso das Kino tatsächlich mit Stummfilmen, also mit Filmen, in denen keiner was gesagt hat, anfing. Ich sage jetzt auch nichts mehr. Außer tschüss. Tschüss.